Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Da liegt Dr. Nissing hat da noch einen Text von mir abgezogen, der bezieht sich auf den Hirntod und ist von 1997. Das sollte man vielleicht dazu sagen, es steht nämlich nicht drauf, das ist aus der Zeitschrift für medizinische Ethik, zu dem Beirat ich gehöre, und da war im Hauptteil ein Bericht aus der Fielder Klinik eben von einer Schwangerschaft mit Geburt dann einer sogenannten hirntoten Mutter. Und ich hatte dann dazu einen philosophischen Kommentar zu schreiben, wo ich also damals eben schon zu dieser Minderheit gehörte, die sagt, mir leuchtet das überhaupt nicht ein, dass der hirntote Mensch tot ist, während ich aber gegen Schluss dann nochmal dafür eintrete, dass trotzdem Transplantation nicht unmöglich ist und dass das schon eine Frage ist, die sich jemand stellen müsste, ob man da nicht auch doch noch jemandem helfen kann, Menschen hilfreich sein kann in der Situation. Darum ging es doch. Heute ist mein Thema hier jetzt, etwas zu sagen über den Mensch als Sterblichen, überhaupt über den Tod. Wir gehen also jetzt einen Moment weg von dieser konkreten Frage auf diese allgemeine, wo es hier ganz bei Ihnen steht, worüber wir dann diskutieren. Der Ausgangspunkt möchte ich dort wählen, so hieß ja auch der Titel jetzt, Sterblichkeit. Die Griechen haben den Menschen mit diesem Namen bezeichnet, den dann Martin Heidegger neu wieder aufgenommen hat, Brotos, der Sterbliche. Das unterscheidet den Menschen von den unsterblichen Göttern, aber auch von den untermenschlichen Lebewesen, die die Griechen so in den Kreislauf des Lebens eingeschlossen gefunden haben. Argumentation heißt, sagt man, der Mensch ist deswegen sterblich, weil er es nicht schafft, seinen Anfang an sein Ende zu knüpfen. Während man das in der Natur so hat, das geht vom Frühjahr zum Herbst und dann wieder zum Frühjahr, dass die einzelnen Blätter natürlich auch nicht wiederkommen, das war schon gewusst, aber die waren auch keine Individuen. Sondern, dass der Mensch diesen Kreis nicht schafft, der dort besteht, das macht seine Sterblichkeit aus. Und natürlich hat das die Menschen belastet, auch wie es dann bei Hamlet heißt, nicht, was nach dem Tod für Träume kommen mögen. Und daher gab es dann dieses Angebot von Epikur zu sagen, wir müssen uns nicht aufregen, solange wir leben, ist der Tod nicht, und wenn der Tod ist, sind wir nicht mehr da. Also begegnen wir dem Tod gar nicht. Und das ist eben nicht wahr, der Mensch ist genau der, der dem Tod begegnet. Und zwar im Wissen um seine eigene Sterblichkeit, in den Vorboten dessen Alter, Krankheit, Unglück und was alles so hineingehört, wie vor allen Dingen am Tod des anderen. Man kann sich dann darüber streiten, das ist auch in der Philosophie strittig, gibt es Leute, gehe ich zunächst mal bei der Todeserfahrung aus von der eigenen Sterblichkeit und Erfahrung des Todes, so macht es etwa Max Scheler, oder gehe ich, der große Name ist dann Gabriel Marcel, im letzten Jahrhundert gehe ich davon aus von dem Tod des anderen. Gab es so einen Eklat auf einer dieser philosophischen Kongresse in Paris, wo Braunschweig sagte, er hat eigentlich die Nase voll, dass der Monsieur Marcel immerfort da so um seinen Tod kreist, und Marcel sprang auf und sagte, mich interessiert weder Ihr Tod noch mein Tod, mir geht es um den Tod derer, die wir lieben. Was heißt das? Was bedeutet das? Darauf komme ich schon zurück. Ich meine, das muss kein Gegensatz sein, sondern das gehört eben genau zusammen, so wie Augustinus nach dem Tod seines Lebensfreundes sagt, ich bin mir zu einer großen Frage geworden. Genau das verknüpft sich noch einmal. Aber das Besondere eben beim Menschen ist, Tod also heißt das Ende von Lebewesen. Im weiteren Sinn, im engeren Sinn ist es eben das Sterben der Sterblichen, wo der Tod erlebt und gewusst wird. Das gibt ihm dann, so sagt Plessner, seine exzentrische Situation, weil wir unseren Tod wissen, können wir uns gewissermaßen von außen angucken. Wir stehen neben uns. Man kann erstmal neben sagen, um erstmal keine großen Diskussionen über das Über zu führen. Nicht? Man kann es wenigstens so formulieren, sagen, wir sehen uns zugleich auch noch einmal von außen. Und das bringt uns dann eben vor die Frage, ob wir unseren Tod nicht doch wirklich auch überleben. Und das ist im Folgenden etwas zu bedenken. Tatsächlich ist es so, dass ja, man sagt in der Paläoanthropologie, wo man es mit Begräbnisstätten zu tun hat, dort hat man es mit dem Menschen zu tun. hier, also dieses Bewusstsein da ist. Und dann, ich lasse jetzt die ganze Philosophiegeschichte weg, weil so viel Zeit haben wir auch nicht miteinander und anders ist mir wichtiger, wir können das in der Diskussion aufnehmen. Platon, der dann mit seinem großen Dialog Phaidon, einem der großen Bücher des Abendlandes, dieses Gespräch des totgeweihten Sokrates mit seinen Freunden über die unsterbliche Seele. Das war ja der Versuch dort, ich hatte gestern schon auf Platon hingewiesen, gestern Abend. Der Tod heißt hier dann die Trennung von Leib und Seele, müssen wir genauer sagen, von Körper und Seele eigentlich. Und dann wird der Körper zu einem Leichnam und die Seele ist befreit. Von dort her dann so auf die Reden philosophieren, heißt sterben lernen und jetzt ist der Körper eigentlich nur eine Last und dann wird man befreit und ist sie los. Und zunächst mal geht dieser Gedanke auch weiter. Es gab dann eben schon in der Spätantike, Epikur hatte ich genannt, zur Beseitigung der Ängste dessen, was danach kommt, die These, nein, man hört mit dem Tod einfach auf und löst sich auf. Aber das, dann vertieft sich diese platonische Sicht nochmal dadurch, dass dann das Christentum hineinkommt. Man soll auch nicht so einfach sagen, Europa, Israel ist nicht einfach Europa, nicht wahr? Also das Abendland hat drei Quellen, Jerusalem, Athen und Rom. Und aus diesen drei Quellen wächst etwas zusammen und man sollte sich die Auseinandersetzung mit dem Christentum nicht dadurch versimpeln, dass man einfach sagt, das ist halt eine europäische Erfindung und gilt nur für Europa. Sondern es ist eine Frage über den Menschen im Ganzen hinaus. Und dann also verbindet sich das im Mittelalter erstmal theologisch und philosophisch und wird gar nicht groß unterschieden. Und dann kommt der Neuaufbruch zum Ende des Mittelalters, dass dann auch die ganzen antiken Positionen wiederkommen. Aber natürlich verwandelt, denn was danach christlich kommt, ist nicht dasselbe wie vorchristlich. Und dann kommt mit der Entdeckung dann der neuen Wissenschaften, verschiebt sich dann die Frage dorthin, sodass heute ja ein Großteil der Leute eben meinen, mit dem Tod sei es tatsächlich aus, jedenfalls mit dem Individuum sei es aus. Es gibt dann auch von Asien her übernommen, auch unter Christen zunehmend ja die Idee mit der Wiedergeburt, die aber ein Problem aufwirft, weil das ja dort zu seinem Gegenteil verkehrt wird. In Asien ist die Wiedergeburt ein Unglück. Erinnern sich gestern an das letzte Bild des Mediziners, nicht? Wo er sagt, der Buddha, der hier aus diesem Rat der Wiedergeburten ausgetreten ist, Individuum ist dort ein Unglück. Wie bei den alten Griechen, die der Meinung sind, geboren zu werden, ist schon das fundamentale Unglück. Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du schon geboren, das zweite Beste, schleunigst wieder dorthin zu gehen, woher du kamst. Das Gedanke, der sich durchs ganz Griechenland durchzieht, durch die Trostschriften, die philosophischen und die poetischen Szenen. So wie Asien auch sagt, es ist ein Unglück, dass man da ist. Nur die biblische Tradition sagt, Dasein ist gewollt, Dasein, endliches Dasein ist gut, Individualität ist gut. Das muss man sich einfach klar machen, das ist eine relativ schmale Tradition gegenüber der Weltweisheit sonst in Ost und West. Sie sagt, eigentlich ist es das Leben nicht wert. Und zu dieser Sicht jetzt eben der biblischen Tradition gehört dann auch nochmal der Gedanke, dass diese Endlichkeit auch deswegen gut ist, weil sie gewollt ist. Wenn aber Person gewollt wird, dann kann man sie nicht auf Zeit wollen. Lieben heißt sagen, so hat es Hannah Arendt formuliert, in geglückter Zusammenfassung von Augustinus, lieben heißt sagen, volo ut sis. Ich will, dass du bist. Deswegen muss man schon philosophisch sagen, der Schöpfer Gott ist Liebe, weil es so manche Leute gibt, die sagen, der Gott der Philosophen, das ist die causa sui, Ursache seiner selbst, was in sich schon ein paradoxer Ausdruck ist. Und das andere geht nur biblisch offenbarungsmäßig, nein. Wenn ich sage, das endliche Geschöpf hat sich zurückzuführen auf den freien Willen eines Schöpfers, dann muss ich schon philosophisch von diesem Gott sagen, er ist Liebe, denn Lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist. Mit dem Gedanken dazu, dass das keine Notwendigkeit ist für Gott, ein absolutes, das schaffen müsste, wäre nicht mehr absolut. Ein Gott, der auf uns warten muss als Komplement und Erfüllung seiner selbst, das wäre aber kein Gott mehr. Und wo bleibt außerdem unsere Freiheit, wenn unsere Existenz eine Notwendigkeit wäre, Gottes Einsamkeit oder Langeweile abgezwungen. Es gibt diesen Versuch von Leuten, die sagen, unsere Würde hängt daran, dass Gott uns braucht. Das ist aber ein falscher Gedanke, denn natürlich brauchten die Griechen die Sklaven. Aber Brauchbarkeit sagt überhaupt nichts über Würde aus, im Gegenteil. So, wenn Person anerkannt wird, kann sie nur anerkannt werden als sie selbst und um ihretwillen. Genau das wird gesagt. Und hier ist zunächst mal deswegen ein Schritt zurück zu tun auf diesen Gedanken der Schöpfung, weil nur von ihm her zu verstehen ist, nochmal, der Rang jedes Einzelnen und die Endgültigkeit seines Lebens über den Tod hinaus. Völlig konsequent, dass das anders nicht geht, und mit dem Schwinden des Gottesgedankens auch bei uns in Europa und in Deutschland geht natürlich einher das Schwinden des Personenbegriffs. Wissen die allgemeine Diskussion, sind alle Menschen Personen? Nein, Embryonen sind es nicht, neugeborene Kinder sind keine Personen, Koma-Patienten sind keine Personen, sondern Personen sind nur Leute, die wissen, dass sie Personen sind. Das ist ja die sich ausbreitende These, die verwendet wird. Und was heißt dann noch Person? Das heißt jemand, der für sich eintreten kann, so wird argumentiert. Nicht mit darüber liegen, der sagt, natürlich kann ich Embryonen verbrauchen, die können sich nicht wehren. Nein, so hat er nicht formuliert, er hat gesagt, die beschweren sich nicht. Ich habe meinen Studenten gesagt, wenn ich Herrn Niederrübelin erstmal einen über den Schädel haue, kann der sich auch nicht mehr wehren, wenn ich ihn dann vier teile. Ich darf es trotzdem nicht. Also dieser Gedanke, wo setze ich dort ein? Beim Rang des Einzelnen. Deswegen muss ich kurz etwas zu diesem Schöpfungsdenken sagen. Dort wird also gesagt, dass endliche Wesen, die nicht aus sich selbst gründen, auch die Welt als Ganze in ihrer Vielheitlichkeit kann nicht das Absolute sein, kann überhaupt nichts das Absolute sein, wozu wir als Teil gehören. Man kann ja doch nicht also irgendein höheres Wesen verehren und dann sich auf die Schulter klopfen und sagen, das ist man selbst. Nicht? Das ist schon ein bisschen schwierig, obwohl das so zur neuen Religiosität gehört. Man guckt, wie soll das eigentlich gehen, sondern natürlich anerkennt das relative und begrenzte, Fachausdruck heißt Kontingente, also das Nicht-Sein-müssende Wesen, sein in das Sein gebracht werden durch das Absolute, um das so ganz philosophisch auszudrücken. Diese Schöpfung wird traditionell durch drei Ausdrücke gekennzeichnet. Das erste ist Schöpfung aus Nichts. Damit wird ausgeschlossen, dass da schon ein Material herumliegt, das nur geformt wird. Und es wird ausgeschlossen, dass man bloß aus dem Göttlichen ausgeflossen ist. Der Gedanke taucht ja auch auf, dass wir haben einen ungeschaffenen Kern, wir sind Teile des Göttlichen, das Göttliche hat keine Teile. Wie sollte es? Was hier gesagt wird, ist es eine wirkliche, völlige Anfänglichkeit, die sich unserem Denken entzieht und auf die es deswegen auch Zeit gebraucht hat, zu kommen. Wenn Sie die Bibel nehmen, die Schilderung der Schöpfung im Buch Genesis, das ist keine Schöpfung aus nichts. Das kommt erst später im Weisheitsbuch, im Makkabäerbuch, also das ist dann 200 vor Christus. Bis dorthin hat man diesen Gedanken der Schöpfung aus dem Nichts nicht erreicht. Auch Platon erreicht ihn nicht, der göttliche Platon. Und man sagt, die Materie gibt es immer schon, die Stofflichkeit, und dann wird sie geformt und gebildet. Aber hier im Ernst gesagt, nein, Schöpfung aus Nichts, also es gibt keine Vorläufer in diesem Sinn. Dann positiv heißt das, Fachausdruck heißt Schöpfung des Seinen als eines Sein, dass man ganz und gar sich verdankt. Damit ist gemeint, das klingt jetzt so abstrakt, was ist damit gemeint? Wenn wir etwas herstellen, dann bringen wir etwas aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Etwas ist schon möglich und dann können wir es verwirklichen, realisieren, wie wir sagen. Schaffen heißt, auch die Möglichkeit wird erst hervorgebracht. Nach Möglichkeit und Wirklichkeit restlos, ganz und gar. Es gibt nichts an uns, was wir nicht verdanken. Das ist das, die positive Seite daran. Restlos, ganz und gar Schöpfung. Und das stört viele Leute, weil sie sagen, dann werde ich ja zum Machwerk gebracht. Wo bleibt da mein Rang? Das ist auch die Anfrage von Naturdenken an das Judentum und an das Christentum. Die sagt, ihr nehmt ja die Welt gar nicht ernst. Wo ist denn die große Mutter Natur, wenn die auch noch hergestellt und gemacht ist? Die Frage ist, wie es mit der Mutter Natur steht, wenn man da hineinguckt, nicht? Mit dem Fressen und gefressen werden. Habe ich nicht tatsächlich noch dahinter zurückzugehen? Und wenn das so ist, dass hier dieses Ganz und Gar vorliegt, dann wäre nämlich der nächste Gedanke zu sagen, wie kann es, nennen wir mal unsere Freiheit und Personalität, Anfangskraft, hat das Romano Guardini getan, dann ist die Frage, wie kann etwas so angefangen werden, dass es wirklich selbst anfängt? Was wir anfangen, fängt nicht selber an, sondern das ist dann, wird dann eben angefangen. Wie kann ich denken, wir können es eben nur andenken. Entweder denke ich, ich bin seit Ewigkeit her, aber das kommt, ist mir ziemlich klar, dass das nicht so ist, dass ich nicht, also mich mir selbst verdanke und anfangslos da herum existiere, dass ich dann mich einer Schöpfung verdanke, denn jeder innerweltliche Anfang würde meine Freiheit und Personalität aufheben. Das ist die Intuition philosophisch, die hinter dem Schöpfungsgedanken steckt. Freiheit, Personalität kann nicht innerweltlich beginnen. Die Bibel verwendet ein eigenes Wort, bara, für das, was wir Schaffen nennen. Das wird nur von Gott ausgedrückt. Man könnte es im Deutschen, habe ich gemeint, um den Inhalt wiederzugeben, auf den es ankommt, sagen, anfangen, anfangen. Ist das möglich, ein solches Anfangen, dass es ein Selbstanfangen ermöglicht? Kierkegaard sagt so, Allmacht heißt nicht alles Mögliche können, sondern Allmacht heißt präzise Freiheit hervorbringen können und Freiheit tragen können. Normalerweise stellen sich das die Leute so vor, Gottes Freiheit und des Menschen Freiheit, und wo der eine ist, kann nicht der andere sein. Nein, Allmacht heißt Freiheit tragen und hervorbringen. Das genau heißt also wirklich vollziehen und verwirklichen. Je mehr Einwirkung, desto mehr Freiheit auf der anderen Seite. Und die höchste Form ist, bei Schaffen kann überhaupt erst Freiheit hervorgehen. Wir können es im besten Fall so weit bringen, dem anderen zu helfen, freier zu werden. Statt ihn zu unterdrücken oder einzuschränken, was wir auch immer tun. Und das ist also eine Belastung, nicht? Gerade die Menschen, die man am meisten mag, die beschränkt man am meisten. Aber das gehört damit hinein, die Frage ist, ob wir eben bloß beschränken oder ob wir nicht auch Freiheit mehren können im anderen. Autorität kommt eigentlich von dem Wort augere, mehren. Die meisten denken bei Autorität immer nur an etwas, was einschränkt und beengt, nicht? Das Wort heißt mehren. Der Auktor ist der Autor, der etwas hervorbringt, ein Buch, ein Werk. Das ist eigentlich die Grundbestimmung, die dorthin gehört. Ich meine also, dass zu einem Absehen von allem Nutzen nur Allmacht fähig ist. Nur Allmacht kann völlig zwanglos andere Wesen entstehen und bestehen lassen. Weil hier keinerlei Einschränkung geschieht. Hier herrscht kein Nullsummenspiel, je mehr der eine, desto weniger der andere. Und gerade umgekehrt. Je mehr abhängig, desto freier. Wenn Sie aber sind, dass wir Paradoxe reden, nehmen Sie einfach so eine Situation wie eine philosophische Diskussion, da haben Sie schon das Beleg, einer ist umso freier, je mehr es ihm nur um die Wahrheit geht. Je mehr einer andere Absichten hat, politisch was durchzusetzen für irgendeine Gruppe oder was, desto befangener ist er in der Weise, welche Argumente er vorträgt, wie er das formulieren muss, wie er das dem anderen schmackhaft machen muss, was er weglassen muss, wovon er nicht reden muss. Wir haben ja gehört über die Methoden der Transplantationslobby, nicht? Oder so. Also je weniger es mir um die Wahrheit geht, desto unfreier bin ich. Je mehr es mir um die Wahrheit geht, desto freier bin ich. Und wenn ein anderer mich korrigiert, bin ich das mehr um die Wahrheit geht, dem noch obendrein dankbar. Deswegen hat immer der gewonnen, der verliert in einem Disput. Wer gewinnt, bleibt so dumm oder gescheit wie vorher. Wer verliert, ist klüger als vorher. Und das ist genau nochmal diese Chance dabei herausspringt. Und deswegen schreibt Thomas zur Verteidigung des Hiob, der mit Gott hadert, wo Leute sagen, das darfst du doch nicht, muss sagen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Dann sagt er, wem es um die Wahrheit geht, der ist in keinem Disput zu besiegen. Und da haben sie sich, können sie ja Gott weglassen, das Namen Gott, weil dann denken die Leute mal an so einen Mann mit weißem Bart und haben ihre Ödipus-Komplexe. Wenn sie stattdessen Wahrheit sagen, dann haben sie erstmal einen Zugang, wo das erstmal entfällt. Wo das deutlich wird, dass wirklich die Wahrheit befreit. Wie Jesus sagt. Also, und deswegen gehört als letztes dann auch hinein zu dieser Schöpfung die sogenannte Creatio Continua, das schöpferische Erhalten. In der Neuzeit kommt der sogenannte Deismus, der stellt sich das so vor, Gott macht einmal die Welt und dann guckt dazu und die läuft von alleine. Da heißt der Fachausdruck Deismus. Das ist aber nicht die eigentliche Tradition, sondern in jedem Augenblick werden wir geschaffen und erhalten. Ich lebe, nicht ich werde gelebt, aber ich kann mein Leben keinen Augenblick garantieren. Die philosophische Reflexion über diese Situation hat sich sehr stark vom späten Platon an bis in die Neuscholastik der katholischen Kirche festgemacht am Kosmos, an der Welt. Das ist auch richtig, das habe ich auch in meinen Vorlesungen den Studenten so vorgelegt, trotzdem finde ich das nicht den glücklichsten Weg, aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen auch aus dem Grund, dass die Welt inzwischen so groß geworden ist. Der Dante schaffte das noch in 8 Tagen durch alles hindurch. Das schafft heute noch nicht mal ein Japaner so. Also dass man gucken muss, wie das da gehen soll. Das ist nicht möglich. Die Welt ist so groß und dann gibt es irgendwo diese kleine Perle Erde und darauf dieser Schimmelpilz Menschheit und jede Spore bildet sich ein, sie sei ein Ich und ein Du. Da sagt man sich, ihr spinnt ja. Was man auch so Hindu-Kollegen dann sagen. Ich sage, wie kann man überhaupt so eingebildet sein? Wenn ich von einem anderen Aspekt her ausgehe, gibt einen berühmten Text von Pascal über die 3 Ordnungen. Er sagt, das erste ist die räumliche Ordnung. Die Ausgedehntheit, die unendlichen Räume, wo die Leute immer meinen, das sei Pascal statt Rollenprosa, dass er sagt, das unendliche Schrecken der Weite der Räume, das Schweigen erschreckt mich. Nicht? Das sagt er, indem er das in den Mund von Leuten legt, die auf dieser Ebene stehen bleiben. Der räumlichen Ausdehnung. Und sagt er, um eine ganze Potenz, also so wie eine Linie zum Punkt, oder eine Fläche zur Linie, oder ein Körper zu einer Fläche. Also völlig unvergleichlich. Da verschwindet das andere fast in Null. Ist der Schritt zu einem einzigen Bewusstseinsakt, in dem ich nicht bloß denke, sondern weiß, dass ich denke, in dem ich nicht bloß will, sondern will, dass ich will. Nicht bloß, was ich will, sondern dass ich will. Beim Begehren begehre ich nur, was ich begehre. Beim Wollen ist es so, dass ich nicht bloß will, was ich will, sondern auch will, dass ich will, was ich will. Und beim wirklichen Wissen weiß ich nicht bloß, was ich weiß, sondern ich weiß auch, dass ich weiß, was ich weiß. Also diese eigentümliche Doppelung, die dort geschieht, diese Selbsthelle des Geistes, das ist nicht erst eine nachträgliche Reflexion als Rückbeugung, sondern es ist ein Hell mit Wissen und Stehen. Das sagt er, das steht um eine ganze Potenz über der Ausgedehntheit, und wenn nur die Ausgedehntheit den Blick hat, sieht das natürlich nicht und redet dann von Rationalismus oder Hirnzentrum oder so Zeug. Ich muss dann also, dann sagt er, gibt es nochmal eine ganze Potenz drüber und das ist ein einziger Akt selbstloser Liebe. Das ist nochmal genauso eine Dimension über dem einfachen Bewusstsein, wie das Bewusstsein eine solche Dimension über noch so große Ausgedehntheit im Großen oder Kleinen bedeutet. Und wenn ich jetzt dort einsetze, bei diesen Gedanken des Bewusstseins und der Liebe, dann ist der nächste Schritt der, wie ist das mit der Liebe? Will ich da, also volo ut sis, will ich dem anderen helfen, für ihn da sein, weil ich das will? Oder natürlich, weil ich es will. Aber wenn ich das wirklich will, gehört zu diesem Willen auch, dass ich die Einsicht habe, das soll ich auch wollen. Und das ist genau der Punkt, bei dem der jüdische Philosoph Immanuel Levinas einsetzt. Er sagt, ich muss eine Philosophie machen, deren Kern und Basis die Ethik ist, deren Kern der Mensch ist, aber nicht der Mensch als ein Ich, sondern als Akkusativ. Denn Ausgangspunkt ist der, ich bin da und beiße so in mein Brot und mir schmeckt es und dann trifft mich der Hungerblick eines anderen und reißt mir buchstäblich das Brot aus den Zähnen. da steht natürlich die Erfahrung des 20. Jahrhunderts dahinter. Er hat seine ganze Familie in Litauen verloren, dieser jüdische Denker. Seine Frau und seine Tochter, die ist in Paris gerettet worden, die haben Karmelitinnen versteckt. Er hat dann Gelübde gemacht, niemals deutschen Boden zu betreten. Also dieser Ausgangspunkt ist für ihn, mich trifft ein Blick und der Blick sagt, töte mich nicht, lass mich nicht sterben. Das ist die Urerfahrung von Personalität. Und darauf antwortet man dann im Französischen mit me voici. Wörtlich heißt das mich, sie, da. Wir sagen im Deutschen, hier bin ich. Ist auch im Hebräischen, hineni, hier bin ich. Mich, sie, jetzt. Der Akkusativ ist diese entscheidende Bestimmung. Ich werde angefragt, ich werde getroffen. Das suche ich mir nicht aus. Ich werde zur Geisel genommen. Das sind ganz massive Ausdrücke. Aber es gibt nicht noch eine Geisel für die Geisel, sondern ich bin dran. Und diese Form der geradezu Besessenheit, das kann er sagen, weil die Geisel obsess heißt und Obsession die Besessenheit, den Begriff kann ich mit den Worten nochmal spielen, die mich wie versklavt, und da werde ich denn da versklavt, sagt er, nein, andererseits verleiht mir das gerade, und das spricht er jetzt so in der Sprache des jüdischen Gesetzes, der Tora, das verleiht mir zugleich die Würde des Erstgeborenen. Nicht? Der Vater stirbt und der Erstgeborene muss jetzt, weiß ich auch von Freunden, wo ich das unmittelbar erlebt habe, der hört sein Studium auf, der übernimmt den Betrieb, der muss jetzt einsteigen dort. Er muss nicht, er soll das übernehmen als der Erstgeborene, sodass genau dieses Gerufenwerden mir zugleich meine Würde gibt. So auch bei Kant. Die Menschenwürde der Person besteht darin, dass mich der Imperativ trifft, gib der Wahrheit die Ehre, mache einen Menschen niemals bloß zum Mittel. Die Würde liegt nicht darin, dass wir gut sind, dann würden wir dauernd aus der Würde rein und raus schwappen, sondern die Würde besteht darin, dass wir gut sein sollen. Und da der scheußlichste Kinderschänder jeden Augenblick gut sein soll, verliert kein Mensch seine Würde. Ganz im Sinn des ersten Artikels des Grundgesetzes. Das heißt, er bleibt immer jemand, dem man Achtung schuldet. Selbst wenn man ihn zum Beispiel töten muss, wie die Männer des 20. Juli, Hitler, die durften ihn nicht verachten und die haben einen Menschen getötet und nicht einen untermenschlichen Schädling. Wenn ich diese Unterscheidung nicht machen kann, frage ich, wo bleibt der Humanismus? Das Humane. Und diese Doppelerfahrung nun, von ganz ins Wort genommen, unbedingt verpflichtet und daraus anteilnehmend an diesem Unbedingten und damit mit Würde ausgezeichnet, da schreibt dann Levinas, hier müsste man wahrscheinlich reden von der Creatio ex nihilo. Von der Schöpfung aus nichts. Denn das begründet unsere Freiheit, nicht, dass wir irgendwie wollen können. Natürlich kann man wollen, aber wenn man irgendwas will oder sagt, muss man sich ja fragen lassen, warum sagst du, was du sagst? Warum tust du, was du tust? Und dann wird man irgendwelche Gründe angeben. Heißt die nächste Frage, warum sind diese Gründe für dich Gründe? Und am Ende landet man bei einer Alternative, die sieht so aus. Entweder sagt so jemand, ich will so und rede so, weil ich eben so bin, wie ich bin. Das heißt, ich kann nicht anders und das nennt man müssen. Müssen heißt nicht anders können. So müssen wir alle sterben. Oder ich komme zu der Antwort und sage, ich glaube, ich darf nicht anders. Ein drittes gibt es nicht. Und dieses ich darf nicht anders, das nennt man sollen. Deswegen bitte machen wir heute einen scharfen Unterschied, was wir in der Umgangssprache nicht machen, zwischen müssen und sollen. Müssen heißt nicht anders können. Sollen heißt nicht anders dürfen. Und nur wo ich nicht anders darf, ist überhaupt Freiheit da. Ein Beweggrund braucht man für alles, was man tut. Entweder läuft dieser Beweggrund auf eine Nötigung hinaus. Ich bin so, wie ich bin. So wird das der Singer sagen, oder Roth. Nicht? Die sagen, ich handle so, wie ich handle, weil ich so bin, wie ich bin. Und müsste ich anders sein, wenn ich anders handeln könnte? Reines Müssen. Oder ich gehe aus von diesem Punkt, ich glaube nicht anders zu dürfen. Dann liegt dort Freiheit vor, aber Freiheit zugleich in nochmal diesem Beanspruchtsein und dem Antworten darauf. Das also als Basis, und jetzt behaupte ich, dass für den Tod genau dieselbe Struktur gilt. Ich will also etwas sagen über den Tod als dialogische Situation. Wenn man sich die klassischen Beweise anguckt für die Unsterblichkeit der Seele, dann laufen die alle eigentlich darauf hinaus zu sagen, ich bin hier auf der einen Seite in Anspruch genommen und wie verhalte ich mich daraus? Der Tod zeigt ja zwei Seiten. Das erste ist mal das, dass man sagt, der Tod ist die Erfahrung der Untreue. Die Lebensmittel versprechen, dass sie Mittel zum Leben sind. Und jetzt helfen sie mir gar nicht zum Weiterleben. Und jeder Atemzug tut weh. Und es geht einfach nicht weiter. Die Freunde helfen nicht, nichts hilft. Tod ist der große Betrug und der große Verrat, sagen so und so viele Philosophen. Weil nochmal, das Leben besteht aus Verheißungen und Versprechungen und die schrumpfen immer mehr zusammen. Schon Alter ist ja dieser Prozess der Zusammenschrumpfung der Möglichkeiten. Und am Ende gluckert das Ganze weg und der Mensch ist verschwunden auf diesen punktlosen Lebens des Bettes und der Arznei daneben, bis auch das noch einmal in den Strudel des Todes verschwindet. Diesen Aspekt des Todes soll man nicht überdecken und kurzschlüssig wegdisputieren, übrigens gerade auch der Christ nicht, dem ja von dem Anführer seines Glaubens dieser Ruf überliefert ist, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tod als Erfahrung des Verrats, das ist die eine Seite. Wenn man das aber allein stehen ließe, hätte man ja den Tod doch begriffen und verstanden. Tatsächlich ist er größer und er entzieht sich. Die Einsamkeit des Todes ist einerseits diese Erfahrung des Verlassenseins. Verlassenwerdens und Verlassenseins. Auf der anderen Seite ist es die Erscheinung des Ernstes reinen Bezugs, nämlich der Aufruf dazu, selber alles und alle zu verlassen, aber nicht in Abkehr, sondern in Zuwendung. Platz zu machen für andere. Mein Nachfolger freut sich auch, dass er meinen Lehrstuhl hat. Und wo wären wir, wenn unsere Ahnen uns noch auf dem Kopf herumtrampelten? Also dieses Platz machen und wegtreten, hier wird es ernst damit zu sagen, ich will, dass du seist, statt zu sagen, wenn ich schon gehe, gehst du gleich mit, die Witwe wird gleich mit verbrannt. Nein, ich gönne dem anderen zu leben, auch wenn ich es selber nicht mehr kann. Das spitzt sich hier zu. Wie mache ich ernst? Levinas hat mal gesagt, er könne seine ganze Philosophie auf den einen Satz bringen, après vous, monsieur. Ist man bereit, dem anderen den Vorrang zu lassen? Oder so wie man früher so gesagt hat, wenn einer von uns stirbt, ziehe ich nach Italien. Nee. So, natürlich nicht. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt das Richtige ist. Man muss ja sehen, die Frage ist, was ist besser? Nicht? Stirbt der andere vor mir, kann er an meiner Hand sterben? Gönne ich ihm das und ich kann dann seine nicht mehr halten? Nach diesem tiefen Vers von Tibull, Te spectem suprema mihi cum venere tora, dich möchte ich anschauen, wenn meine letzte Stunde gekommen, dich möchte ich halten mit ersterbender Hand. Das kann von ein paar nur einer und nicht beide. Und das war eigentlich mal der Sinn von Sterbehilfe, ehe man das Wort benutzt als schönfärberisch für Umbringen. Nicht? Dass ich hier etwas tue, was ich selber nicht wiederkriege, was eigentlich Gabe ist. Nicht darauf spekulieren, dass ich es wiederkriege wie bei normalen Einladungen. Oder Weihnachtsgeschenken, wo dann auch immer gilt, wie du mir, so ich dir. Ne? Sondern gerade nicht. Gibt es diese Dimension? Also, darum meine ich, dass also der Tod selber eine dialogische Situation ist und es falsch ist zu sagen, der ist Einsamkeit bloß. In dem Sinne ist Einsamkeit, ja, warum? Weil niemand an meiner Stelle loslassen, verzichten, das Zeitliche segnen kann, wie die alte Sprache so schön gesagt. Statt es einfach zu verfluchen und sagen, Betrug, Betrug, kann ich das Zeitliche segnen und den anderen gönnen zu leben, wenn ich es nicht mehr kann. Von dem, der begleitet, gilt umgekehrt der Satz, den Gabriel Marcel in einem seiner Theaterstücke sagt. Und ich habe ihn in seinem philosophischen Werk mindestens 5-6 Mal gefunden, wo er immer sagt, das ist keine Theaterreplik. Das Stück heißt Le Mort de Demain. Nicht la mort, le mort de demain, der Tote von morgen. und spielt im Ersten Weltkrieg, jemand, der seinen letzten Urlaub noch hat, und er geht wieder nach Verdun an die Front und er wird fallen. Das ist das Thema. Und das, damit seine Frau nicht fertig wird. Und in diesem Zusammenhang fällt dieses Wort, jemanden lieben, heißt sagen, du wirst nicht sterben. Also ist nicht gemeint, dass er nicht stirbt. Natürlich stirbt er. Die Frage ist nur, heißt Tod, der andere ist jetzt aus und weg und liegt dort und wir gehen weiter in die Zukunft und bestenfalls seine Sache geht weiter, wie es auch moderne Theologen, gewisse moderne Theologen über Jesus Christus sagen. Trägt man die Fackel weiter und das Anliegen weiter oder ist er selber der, der auch eine Zukunft hat? Und das steckt in dem Wort drin. Und wir können ja mal überlegen, wie liebt man ein Wesen, von dem man sagen muss, ich mag dich und es ist gut, dass du da bist, aber in 100 Jahren wird es von dir nur noch Spuren und Erinnerungen geben, nicht dich. Ob ich sagen kann, es gibt dann dich oder es gibt nur die Erinnerung an dich. Das ist ein Unterschied um eine, mehr als eine Dimension. Und um die geht es hier. Also, auf der einen Seite, ich trete also zurück und gebe dem anderen Raum. Auf der anderen Seite, ich begleite hier jemanden und weiß, der geht nicht einfach ins Nichts, sondern in die Augen eines Menschen schauen, heißt in die Augen eines ewigen Bruders zu schauen und wie man ergänzen müsste, eine ewigen Schwester, um das mit dem Titel einer Erzählung von Stefan Zweig zu sagen. Das kann man natürlich nicht rein theoretisch feststellen. Dazu muss man, so sagt das zum Beispiel der Starez Zosima in den Brüdern Karamasow, zu einer Dame, die kommt und sagt, sie kann nicht so richtig an die Unsterblichkeit glauben und an Gott auch nicht. Und dann sagt er, bemühen Sie, beweisen kann man hier nichts, aber man kann sich überzeugen. Und überzeugen kann man sich, sagt er, durch die Erfahrung tätiger Liebe. Er sagt, bemühen Sie sich, Ihren Mann, Ihre Bediensteten, all das wirklich zu lieben, im Maß, wie Sie in der Liebe fortschreiten, werden Sie sich auch überzeugen vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit der Seele. Er verwendet noch diesen alten Ausdruck. Also ich muss bestimmte Bedingungen der Erkenntnis erfüllen, um bestimmte Dinge zu erkennen. Das macht die Erkenntnis deswegen überhaupt nicht weniger wert. Ich kann eben zum Beispiel Farbe nur mit den Augen sehen und kann nicht sagen, Farbe gibt es nicht, weil ich sie mit den Ohren nicht sehen kann. Und es kommt eben genau darauf an, wie entdecke ich Dinge, die zu schauen sind. Es ist also ein Glaube, wie Max Scheler gesagt hat, aber Glaube hier im philosophischen Sinn als Auslegung, als Deutung von Erfahrungen. Wie deute ich das gegenüber eines anderen Menschen? Wie sieht das aus, dass das hier hineingehört? Also es ist diese Aufnahme einer Erfahrung mit Menschen, wo das hineingehört. Ich stehe in dieser Doppelung meiner Entscheidung, sowohl gegenüber der Wahrheit und dem Guten und Gott, wenn man das so nennen kann, wenn jemand das geschenkt hat, das so nennen zu dürfen. Und ich stehe im Gegenüber zu den anderen Personen. Und stelle fest, dass ich all dem nicht entkomme, durch den Tod, denn es ist nicht wahr, dass der Tod, wie man oft so sagen wird, am Ende alles gleich macht. Das wird oft so gesagt, am Ende ist ja doch alles gleich. Von wegen, ist denn die Stille, die nach dem Ablauf eines Videoclips oder nach dem Abschalten des nachbarlichen Rasenmähers eintritt, dieselbe Stille wie zum Beispiel nach dem letzten Ton von Béla Bartoks Klavierkonzert Nummer 3? Nein, es ist nicht wahr, dass der Tod alle gleich macht. Sondern der Tod schließt ab. Bis jetzt ist man vollendet. In der alten Sprache hat das geheißen verewigt. Bis dorthin hat der Mensch es noch in der Hand, sich als der zu zeigen und zu dem zu machen, der er ist. Denn wir tun ja etwas und werden dadurch jemand. Das ist ja ganz wichtig. Wir können nicht einfach uns machen, aber wir können etwas machen. Zum Beispiel wer 3, 4, 5 Mal lügt, irgendwann ist er ein Lügner. Das hören die Leute natürlich nicht gerne, sondern ich lüge mal, aber deswegen bin ich noch kein Lügner. Wann wird man das? Ich stehle 2, 3, 4, 5 Mal, wann bin ich ein Dieb? Ich nörgle da herum, wann bestehe ich nur noch aus Nörgeln? Und wo immer man das anguckt oder nimmt. Und so, solange wie man lebt, kann man immer schwerer, je mehr die Last ist, die da umzuwälzen ist, aber prinzipiell ist es möglich. Wie eben der Schächer dann. In den Leidensgeschichten des Neuen Testamentes. Der eine Schächer, der sich dann eben noch bekehrt. Aber wenn man tot ist, dann geht es eben nicht mehr. Tod bedeutet ja zweierlei, das Geschehen, er stirbt einen schweren Tod, einen leichten Tod, und Tod heißt, dass man gestorben ist. Wer stirbt, ist noch nicht tot. Tod ist nur, wer gestorben ist. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gestern miteinander beredet. Also es geht genau um diese Vollendung, die in all dem noch geschieht oder hineinkommt. Und da ist die Frage, reicht da ich selber für die Vollendung? Wenn ich mir nicht den Auftrag gebe, gut zu sein, sondern gerade wenn ich gut sein will, nochmal weiß, dass ich das soll, dass ich das sollen darf, trotz meiner Lieblosigkeit. Das Sollen ist natürlich nicht das Letzte, sondern das Dürfen. Ich habe das meinen Studenten immer so gesagt, stellt euch vor, für irgendeine schwere Schuld hättet ihr das Gewissen verloren. Erstmal denkt man, wunderbar, ne? Jetzt kann man ja machen, was man will, bis einem aufgeht, man ist nur noch ein Tier auf zwei Beinen. Und dann wird einem klar, dass es etwas ist, was wir dürfen, dass wir unter dem Anspruch der Menschlichkeit und der Wahrheitsliebe und des Guten stehen. Dann kann aber auch nicht ich das letzte Wort über die Erfüllung meiner Aufgabe sein, sondern muss dann das hingehören, was so die in der alten Sprache dann Gericht heißt oder so. Also ich mache, ziehe zwar die Summe, aber wer zeichnet gegen? Dass genau diese Dimension nochmal hineingehört, dieses Aufgehobensein. Und darüber kann man ja nochmal nachdenken, kann man wirklich dort stehen bleiben wie Gottfried Benn, der da sagt, ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Gehört sich das da wirklich einfach so dabei stehen zu bleiben? Soll er doch ein bisschen drüber nachdenken? Und mal die Antworten ausschließen, die da nicht in Frage kommen? Ob sich da nicht schon manches annähert? Das zitiert sehr oft Robert Spemann. Von dem liegt da auch ein Büchlein da, über den hat ja auch hier die Akademie, Dr. Nissing ja auch an der Tagung zu seinem 80. Geburtstag hier gehalten, wo das vorliegt. Und auf den komme ich jetzt am Schluss noch zu sprechen. Der schlägt nämlich inzwischen so einen grammatischen Gottesbeweis vor. Er sagt so, wenn wir heute wirklich leben, wenn wir sagen, wir sind jetzt hier miteinander und reden über den Hirntod und so, und morgen ist dieses Heute vergangen, aber nicht vergangen ist, dass wir geredet haben. Und wo bleibt dieses Vergangensein, wenn da jetzt in Jahrmillionen überhaupt niemand mehr da ist, der ganze Kosmos, die Erde erloschen, alles und ein Gott gibt es auch noch, nicht, gar nichts gibt es. Ist es dann noch wahr, dass wir heute hier miteinander geredet haben? Was soll das dann noch heißen? So sein Argument. Muss ich also nicht, wenn ich wirklich, greift das nicht nachträglich unsere Wirklichkeit jetzt an, muss ich nicht, wenn ich zu der Wirklichkeit unseres Miteinander jetzt stehen will, sagen, und das ist in alle Ewigkeit so weiter, und wissen, ein solches Wahrsein gibt es natürlich nur für ein Bewusstsein und nicht anders. Dass das hineingehört. Das heißt Endgültigkeit. Also wir hören beim Wort Endgültigkeit so rasch raus, endgültig. So Edgar Allan Poe mit seinem Raben da, nicht nevermore. Ist es das, oder kann ich nicht auch mal betonen, endgültig? Woher die Gültigkeit? Von den Nachrufen? Von dem Denkmäler, wo dann die Tauben drauf machen? Das kann es doch nicht sein. Wo kommt diese Gültigkeit her, die wir eigentlich aus sind, die dort besteht und die dann der Tod besiegelt, und deswegen diese Doppelseite von Tod, von der ich ja schon gesprochen habe, dass das genau in dieser Undeutlichkeit und Unklarheit hier bleibt, aber dass eigentlich das hineingehört, eine Gültigkeit von jemand, der Ja sagt zum Leben mit seinem Ende, der Ja sagt zum Leben der anderen und dazu beitragen will, dass sie leben können und weiterleben können. Und dann stellt sich die Frage natürlich nach dem Sinn des Lebens. Wozu lebt man? Ich meine, man lebt dazu, um gut zu sein. Was sollte man sonst angeben? Heute sagen die Leute, man lebt, um sein Leben zu erhalten. Das sagt Neuzeit. Dass das nicht geht, leuchtet ja eigentlich ein. Aber da höre ich erstmal auf damit, dass wir miteinander noch diskutieren können. Dankeschön.